Ich bete nochmal mit uns.
Ja, Jesus, danke schön für die Lieder, die wir dir singen dürfen, wo die Freude in uns hochkommt. Danke auch für dein Wort, für deine Gegenwart und dass wir deine neugeborenen Kinder sind, weil du auferstanden bist. So füll du auch jetzt meinen Mund, Herr, und rühre du unsere Herzen an. Amen. Quasi Modogenity, wie die neugeborenen Kinder. Ja, was bewirkt die Auferstehung Jesu denn eigentlich? Was bewirkt sie nicht nur im Allgemeinen, sondern auch ganz persönlich in mir, in dir, in unserem Herzen? Wir stehen in der Zeit jetzt zwischen Ostern und Pfingsten und wir leben in der Zeit nach Ostern. Und was hat das in der Welt verändert? Ich glaube, man kann sich die Auferstehung Jesu aus zwei verschiedenen Blickwinkeln ansehen. Einmal von außen als ein historisches Ereignis, das sich ein für alle Mal ereignet hat. Jesus ist einmal gestorben, er hat einmal bezahlt für die Sünde, er ist einmal auferstanden und ist jetzt beim Vater. Das ist ein Ereignis von einer Bedeutung, die nicht seinesgleichen hat. Das ist der Wendepunkt der Geschichte. Das ist der Mittelpunkt. Also die Bedeutung der Auferstehung als historisches Ereignis. Wir sehen auf dieses Ereignis zurück als auf ein Ereignis, das 2000 Jahre jetzt her ist. Das geschah ein für alle Mal. Da ist nichts mehr hinzuzufügen, das ist nicht mehr zu ändern, das ist gültig für alle Zeit. Und dieser Blick, ihr Lieben, der ist wichtig und er ist richtig. Er beschreibt, wie durch diese Auferstehung und das Kreuz unser Verhältnis zu Gott grundlegend verändert wurde. Der Weg in den Himmel ist wieder frei. Und das hat Jesus gemacht, bevor wir auf der Welt waren und ohne unser Zutun, auch ohne unseren Glauben. In Theologenkreisen nennt man das, das ist das Extra-Nos, das außerhalb von uns passiert ist, ohne unser Zutun. Und jetzt stehen wir also zwischen Ostern und Pfingsten und schauen auf das Thema der Neugeburt. Und da merken wir, da ist noch ein etwas weiteres, was mit der Auferstehung einhergeht. Etwas, das in uns drin, nicht außerhalb von uns, für uns passiert ist, sondern das in uns drin passiert und immer wieder passiert. Und zwar durch den Heiligen Geist und durch den Glauben. Und das ist die innere Bedeutung von Ostern. Die zweite Perspektive. In mir und in dir, in unserem Leben, in unserem Herzen, in unseren Gedanken und Gefühlen, hier und heute, bewirkt die Auferstehung etwas in uns, jeden Tag. Und was ist das? Das ist das Zeitalter des Glaubens, das immer noch da ist. Und ich habe zwei Punkte heute mitgebracht, die das deutlich machen sollen. Der Glaube an Jesus ist mehr als der Glaube an ein historisches Ereignis, so richtig und wichtig das ist. Aber wenn wir vom Glauben reden, dann reden wir ja nicht nur von einem Fürwahrhalten großer Dinge, sondern wir reden von einem lebendigen Glauben. Und was ist das? Das ist die lebendige Liebesbeziehung zwischen Gott und uns, die wir haben, in der wir stehen dürfen. Das ist das neue Leben. Und die Bibel spricht an der Stelle von einer neuen Geburt, einer Wiedergeburt im Menschen. Und zwar bei denen, die ihr Leben in Gottes Hände legen und vertrauensvoll sagen, Herr, ich möchte zu dir gehören. Die werden nicht nur angenommen, die werden auch verändert. Und zu diesem Leben ist es also vielleicht bei dir schon gekommen. Gott hat in dir etwas, als du zum Glauben kamst, neu zur Welt gebracht. Und er hat auch etwas Altes getötet, so lesen wir. Und das hört sich schwer verständlich an. Und das wollen wir uns heute ansehen, diese Punkte, erstmal die Wiedergeburt und dann den Glauben. Was ist das? Zuerst die Wiedergeburt. Was ist das neue Leben in uns, von dem die Bibel berichtet? Ganz viel hat Paulus darüber geschrieben, im Römerbrief. In Kapitel 6, da heißt es, Unser früheres Leben wurde mit Jesus gekreuzigt, damit die Sünde in unserem Leben ihre Macht verliert. Nun sind wir keine Sklaven der Sünde mehr. Und in Vers 11 folgende heißt es weiter: Daran müsst ihr festhalten. Ihr seid tot für die Sünde und lebt nun für Gott, der euch durch Jesus Christus das neue Leben gegeben hat. Achtet darauf, dass euer vergänglicher Körper nicht von der Sünde beherrscht wird und ihr seinen Begierden nicht nachgebt. Nichts, keinen einzigen Teil eures Körpers sollt ihr der Sünde als Werkzeug für das Unrecht zur Verfügung stellen. Dient vielmehr Gott mit allem, was ihr seid und habt, als Menschen, die ohne Christus tot waren, aber durch ihn neues Leben bekommen haben, sollt ihr jetzt Werkzeuge in Gottes Hand sein, damit er euch für seine Ziele einsetzen kann. Die Sünde hat ihre Macht über euch verloren, denn ihr seid nicht länger an das Gesetz gebunden, sondern ihr lebt von der Gnade Gottes. Was also ist passiert? Was bedeutet, dass der alte Mensch gestorben ist? An dieser Stelle gibt es viele Missverständnisse. Viele Christen meinen, dass sie, wenn ihr altes Wesen doch für die Sünde gestorben ist, jetzt nie mehr Probleme mit der Sünde haben müssten. Aber dann erleben sie, und das erleben wir auch, dass wir trotzdem noch anfällig sind für Versuchung, für Sünde, dass wir Fehler machen und scheitern. Und wenn ich dann denke, das darf nicht so sein, dann verzweifle ich an der Stelle. Entweder an mir selbst oder an Gott und seinem Wort, weil ich dann den Eindruck gewinne, da stimmt etwas nicht. Dabei kann es nur sein, dass ich etwas falsch verstanden habe. Denn was sagt die Bibel und was sagt sie nicht? Da müssen wir genau hinschauen. Zunächst einmal behauptet Paulus gar nicht, dass wir nicht mehr empfänglich für die Sünde wären, sondern im Gegenteil, er fordert uns auf, wachsam zu sein, aufzupassen, genau darauf zu achten, dass wir nicht nochmal uns der Sünde zur Verfügung stellen, nochmal von ihr beherrscht werden. Wenn wir sowieso da nicht mehr anfällig für wären, müsste er das nicht schreiben. Er sagt, die Sünde hat keine Macht mehr über euch. Sie muss keine Macht mehr haben. Aber er sagt nicht, sie ist einfach nicht mehr da. Ihr habt keine Versuchung mehr. Das sagt er nicht. Also, was sich geändert hat, ist das, wir werden nicht mehr beherrscht. Die Sünde hat keine Gewalt mehr über uns, aber sie kann uns immer noch verführen, wenn wir nicht aufpassen. Und deshalb, so schreibt Paulus, müssen wir festhalten an Jesus, festhalten. Denn nur durch ihn und in ihm und in der ständigen Verbindung und Abhängigkeit mit ihm sind wir in der Lage, Sünde zu erkennen und ihr zu widerstehen. Und dann sagt Paulus eben auch nicht einfach den Satz, unser altes Leben wurde der Sünde gekreuzigt, Punkt. Sondern was sagt er genau? Er sagt, unser altes Leben wurde mit Christus gekreuzigt, Punkt. Und das Entscheidende ist dieses mit Christus. Das ist der Unterschied, denn das heißt, nur mit Christus sind wir der Sünde gestorben und nur mit ihm können wir das neue Leben leben und jeden Tag teilen. Nicht ohne ihn, nicht eigenständig, nicht aus unserer Kraft. Nicht wir können unser altes Sein selbst kreuzigen, sondern nur in der Verbindung mit Jesus wird das neue Leben in uns beständig sein, wenn wir es, wie Paulus sagt, immer wieder festhalten. Und so spricht Paulus dann von dem Leben im Fleisch und dem Leben im Geist. Und er sagt nicht, das Leben im Fleisch ist einfach weg, sondern er sagt, die Begierden, die egoistischen Dinge, die sind noch da, das ist das Fleischliche in euch, aber orientiert euch nicht mehr daran. Lasst euch nicht davon dominieren, sondern schaut nach dem, was geistlich ist. Haltet euch an Jesus fest. Nur mit ihm bist du der Sünde gestorben. Aus diesem Grund sagt auch Jesus, dass es wichtig ist, nicht nur einmal, ein für alle Mal erlöst zu sein oder auch ein für alle Mal wiedergeboren zu sein, sondern er sagt, bleibt in mir und ich in euch, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Das heißt, es ist keine Selbstverständlichkeit, dass wir jeden Tag einfach in ihm sind. Wir können anscheinend auch aus dieser Beziehung wieder nicht komplett rausfallen, aber wir können ihn verlassen. Das kennt ihr vielleicht auch aus der Erfahrung, ja? Dass, wenn wir uns nicht um Jesus kümmern, nicht Zeit mit ihm verbringen, dass er dann ganz schnell auch aus dem Blick gerät, weil der Teufel ja auch nicht passiv ist, sondern uns auch versucht, immer auf andere Dinge hin zu lenken, unseren Blick, unsere Interessen. Also Jesus sagt genauso, wie Paulus sagt, festhalten, sagt er, bleib in mir. Ohne mich kannst du nichts tun, kannst du auch nicht bestehen. Also das neue Leben, die Wiedergeburt, ist nicht so etwas wie die Vergebung oder die Rechtfertigung durch den Tod Jesu, dass wir ein für alle Mal erlöst sind, dass uns vergeben wurde und dass wir Kinder Gottes geworden sind. Sondern es heißt eben, als diese wiedergeborenen Kinder zu leben mit Jesus, zu wachsen. Und das ist das neue Leben. Und das muss jeden Tag ergriffen werden. Der Glaube muss auch ergriffen werden. Du kannst nicht gewohnheitsmäßig sagen, ich glaube sowieso. Das fällt mir in den Schoß, weil ich ja grundsätzlich an Jesus glaube. Es gibt diese zwei Dinge. Natürlich glauben wir grundsätzlich an Jesus, dass er unser Erlöser ist. Aber wenn du dann vor einer Situation stehst, die Glauben erfordert, dann musst du doch nach dem Glauben greifen. Und sagst, jetzt bin ich gefragt. Entweder ich gehe einen Schritt im Glauben oder ich verdünnisiere mich oder mache was anderes. Das sind diese zwei verschiedenen Dinge. Und wenn wir ehrlich sind, glaube ich, dann gibt es Tage, da wissen wir, da leben wir gar nicht im Glauben, obwohl wir erlöst sind. Aber da beschäftigen wir uns mit ganz anderen Dingen. Da sind wir nicht mit Jesus unterwegs. Da ergreifen wir den Glauben nicht und halten uns nicht daran fest. Da sind wir weltlich gesinnt. Und natürlich bleiben wir auch in diesen Tagen wiedergeboren. Das neue Leben ist in uns, aber wir leben dann nicht danach. Und in diesen Situationen ist dann da auch kein Wachstum, kein Sterben des alten Menschen, kein Losgehen im Glauben, keine Auferstehung, die in uns Raum gewinnt, sondern dann ist da Stagnation. Und dieses neue Leben ist eben nichts Statisches. Es ist lebendig, dynamisch, eine tägliche Beziehung. Mir stand so vor Augen in der Vorbereitung, als ich das las, die Geschichte von Petrus und Jesus auf dem Wasser. Total super. Denn da sehen wir auch, natürlich war Petrus längst Jünger von Jesus. Er glaubte an ihn. Aber dann passiert diese Geschichte, er sieht Jesus auf den Wellen gehen und da ist ein immenser Glaube in ihm. Jesus sagt nicht, traust du dich jetzt zu mir rauszukommen, sondern da ist niemand, der ihn ruft, sondern er sagt, Herr, ruf du mich, ich will da auch raus. Ich will auch wie du dieses neue Leben, du kannst das im Glauben an deinen Vater, du kannst alles und ich möchte es auch. Und dann geht er den Blick fest auf Jesus gerichtet aus dem Boot auf das Wasser und er steht, weil er in diesem Moment nach dem Glauben greift, weil er nach Jesus greift und sagt, Herr, lass mich gehen, lass mich glauben. Und im wahrsten Sinne des Wortes kann man wohl sagen, er geht Schritte des Glaubens auf dem Wasser, oder? Er geht auf dem Wasser, weil er auf Jesus sieht und ihm mehr glaubt als den äußeren Umständen. Und so wagt er das Unmögliche, das du nur im Glauben wagen kannst. Und er erlebt die Kraft des Glaubens, die Kraft des neuen Lebens. Aber, und das wird dann im zweiten Teil der Geschichte deutlich, er hatte diese Kraft nicht in sich selbst, sondern nur im Blick auf Jesus, im Vertrauen. Und solange er auf ihn sieht, geht er, aber als er sich dann abwendet und auf die äußeren Umstände schaut, die Wellen und den Sturm, da sagt ihm auf einmal seine Erinnerung und sein Verstand, hey, Moment mal, was tust du hier eigentlich? Das geht doch gar nicht. Das kannst du doch gar nicht. Stimmt, das kann ich gar nicht. Und schwupps ist der Boden weg. Und er fällt, obwohl er ein gläubiger Mensch ist. Denn er hat den Blick auf Jesus losgelassen und hat sich überlegt, was mache ich hier eigentlich? Es ist Wahnsinn, was ich hier mache. Er zweifelt und sein Glaube weicht. Er ließ den Glauben los und das alte Leben hatte sofort wieder Macht über ihn. Und der alte Mensch kann nicht auf dem Wasser gehen. Und so ist das. Unser Verstand kann nicht fassen, was wir im Glauben verstehen, aber wir müssen den Glauben immer wieder ganz bewusst ergreifen, weil es Dinge im Leben gibt, die wir nur im Glauben tun können. Nur im Glauben. Ich habe mal versucht, uns das zu veranschaulichen, was der Glaube ist.
Burkhard nimmt ein Kletterseil und knotet das eine Ende am großen Holzkreuz über dem Altar fest. Danach nimmt er das andere Ende fest in die Hand und geht zurück zur Kanzel.
Was ist das? Ein Kletterseil. Vor ein paar Tagen hatte ich das umgeschnallt. War bei uns der Rollo kaputt, außen am Haus. Und dann haben wir so einen Klettergurt. Meine Frau kommt aus einer Bergsteigerfamilie. Und dann musste ich aus dem ersten Stock aus dem Fenster klettern, oben auf dem Wintergarten und mich da so langhangeln. Aber ich hatte keine Angst, weil ich wusste, ich bin gehalten. Und meine Frau ist stark, wer sie kennt, weiß das. Ja. Und ich habe gedacht, mit dem Glauben, um deutlich zu machen, dass der Glaube nicht etwas ist, das aus mir kommt, sondern dass der Glaube etwas ist, das von Gott kommt, zu mir, dass ich ergreifen kann, um mich daran festzuhalten, ist so ein Seil ein gutes Symbol. Denn dieses Seil, der Glaube, verbindet mich mit dem Lebendigen. Steht ja in unserem Kreuz so schön drin. Ich bin der Erste, der Letzte und der Lebendige. Ja? So. Und so ist es so, mit dem Glauben, wie mit diesem Seil. Ich lebe mein Leben. Es gibt Dinge, wo ich denke, ja, das kriege ich auch schön alleine hin. Und dann gibt's Dinge, wo ich mich so fühle wie Petrus auf dem Wasser. Und was soll ich dann machen? Dann greife ich nach diesem Seil. Und dann hält es mich. Und dann bin ich mit Jesus verbunden. Dieses Seil ist immer da. Es liegt hier, es ist da. Der Glaube ist auch immer da. Es ist nichts aus mir. Es ist ein Halt, den Gott mir gibt. Es heißt im Hebräerbrief, eine starke Zuversicht, die von Gott herkommt, nicht in mir ist. Und ich kann sie ergreifen und mich daran festhalten. Aber, obwohl ich gläubig bin, tue ich das nicht immer. Aber ich darf es jederzeit tun. Den Glauben ergreifen. Haltet fest an Jesus, sagt Paulus. Ja? Also insofern, wenn du das Gefühl hast, du fühlst nichts mehr, die Gewissheit in dir drin ist nicht mehr da, dann darfst du dich erinnern und sagen, Moment, der Glaube ist doch nicht etwas, das auf meinem Mist gewachsen ist, etwas, das ich halten muss. Muss ich meinen Glauben am Leben halten, damit der nicht untergeht in den Wellen? Nein, der Glaube hält mich. Und dann darf ich wissen, wenn ich nicht mehr kann, Blick weg von den Wellen, auf Jesus sofort rufen, sofort schreien, und dann sagen, Herr, weil mich festhält deine starke Hand, vertraue ich. Und ich ergreife die angebotene Hand. Du kannst auch sagen, statt einem Seil, wenn du dir vorstellst, den Petrus, wie er da versinkt, er streckt die Hand aus und die Hand Jesu ergreift ihn und zieht ihn aus dem Wasser raus. Das ist der Glaube. Die Kraft Gottes, die von ihm kommt, uns angeboten ist. Wir dürfen sie ergreifen, gerade dann, wenn wir Angst haben, wenn der Sturm tobt. Das ist Glaube. Also, wir müssen lernen, wenn wir in Versuchung stehen oder angefochten, ängstlich sind, dass wir dann nicht die Frage stellen, glaubst du, dass du in der Lage bist, Gottes Willen zu tun oder nie mehr zu sündigen? Dann müssen wir oft genug sagen, nein. Die richtige Frage ist, glaubst du, dass in den Situationen, wo du dich ganz an Jesus hängst, wo du ihm alles zutraust, wo du im Geist in ihm bist, Glaubst du, dass da die Sünde über dich siegen wird? Nein. Und deshalb, wenn die Versuchung das nächste Mal anklopft, wie reagierst du? Sagst du, ich bin der Sünde gestorben, ich bin der Sünde gestorben, ich sündige nie wieder? Ich? Oder sagst du, Jesus, ich stehe hier mitten im Sturm, ergreif du doch bitte jetzt meine Hand. Du bist mein einziger Heil. Ich kann das hier nicht alleine, aber mit dir, du in mir, will ich es tun. Dieser Glaube, lebendiger Glaube, ist also nicht etwas, ihr Lieben, das wir ein für alle Mal verstanden haben müssen mit dem Kopf, wo wir dann sagen, ich hab's drauf, so wie Petrus sagte, wenn dich alle verleugnen, ich hab's drauf, mir passiert das nicht, ich hab's jetzt verstanden, sondern es ist das, wo wir sagen, Jesus, ich will mich jetzt an dir festhalten, wo bist du jetzt, was willst du tun, tu es in mir. Ich stelle mich ganz bewusst auf das, was bei Gott wahr ist und mit ihm an seiner Seite für mich möglich. Paulus konnte vollmundig sagen, ich vermag alles, alles, aber nur mit einem Zusatz. Ich vermag alles in dem, der mich stark macht. Wollt ihr einander lieben, ehren und die Treue halten, bis dass der Tod euch scheidet? Ja, aber mit Gottes Hilfe. Alleine können wir das nicht garantieren. Gott sagt, wir sind der Sünde gestorben, aber wir sind es im Glauben, nicht in uns selbst, im Glauben. Und wenn er das sagt, dann ist das eine Tatsache. Aber wir müssen diese Tatsache richtig verstehen. Wir bleiben abhängig jeden Tag von Jesus, vom Glauben. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Und ihr Lieben, Glaubensaussagen sind solche Aussagen, die sind wahr, wenn sie von Gott gesprochen werden. Aber sie sind erst für uns dann wirksam, wenn wir sie auch ergreifen. Es kann eben sein, dass es wahre Aussagen gibt, die für dich aber bisher wertlos sind, weil du sie nicht ergriffen hast. Ein Beispiel. Am Freitag saßen wir zusammen hier zu Hause in Hohen Tor und ich hatte so kleine Kärtchen dabei, das waren so Ermutigungskarten. Da durfte sich jeder eine ziehen. Da standen Sätze drauf wie: Du bist geliebt, du bist wichtig. Gute, ermutigende Sätze. Und dann war da ein Mann und jeder hatte die Gelegenheit, was dazu zu sagen, zu der Karte, die er oder sie gezogen hatte. Und dieser Mann hat gesagt, hier auf meiner Karte steht, ich bin wichtig. Aber das glaube ich nicht. Ich glaube, ich bin nicht so wichtig. Und die Gruppe hat sofort gesagt, doch, du bist wichtig. Warum bist du wichtig? Nicht, weil du das fühlst oder unbedingt meinst oder denkst, du bist der Tollste, sondern du bist wichtig, weil du bist ein Gedanke Gottes. Und Gott hat keine schlechten Gedanken. Und er hat dich gewollt und er hat dich gemacht, so wichtig warst du ihm, also bist du wichtig. Und dann haben wir geguckt, wo steht das in Gottes Wort? Und dann sind wir gekommen auf den Psalm 139, wo alles beschrieben wird, wie Gott uns geschaffen hat. Und dann ist da dieser Satz, ich danke dir, Gott, dass ich wunderbar gemacht bin. Da steht nicht nur, du bist wichtig, sondern du bist wunderbar. So, und da diesen Satz, über den haben wir nachgedacht. Und dann habe ich so überlegt und habe zu diesem Mann gesagt, fang doch mal an, diesen Satz jeden Morgen und jeden Abend laut auszusprechen und zu beten. Ich danke dir, Gott, dass ich wunderbar gemacht bin. Ich glaube, wenn wir das machen, dann geht's uns wie dem Stein, der ins Wasser plumpste. So, wenn das Wasser immer wieder darüber geht, dann wird dieser Stein geschliffen, bis er rund und schön ist. Wenn wir uns Gottes Wort immer wieder vor Augen halten, immer wieder, dann wird unsere Seele abgeschliffen von dieser Wahrheit und es fällt immer, immer tiefer in das Herz, bis wir es ergreifen können und glauben können und sagen, und jetzt glaube ich es wirklich, ich bin wunderbar gemacht, Halleluja, danke Gott. Ja. Bei diesem Mann war es dann so, am Ende des Abends hat er gesagt, jetzt kann ich es glauben. Ja. Aber es kann uns auch wieder genommen werden, diese Gewissheit. Aber halte fest. Wie heißt es? Halte fest. Halte fest heißt auch, führ's dir immer wieder vor Augen. Bete es durch. Anderes Beispiel, was ich gerade erlebe, zusammen mit meiner Mama, ist auch wunderbar. Sie hat seit Jahr und Tag Probleme mit ihrem Blutdruck. In den letzten Monaten war es auch nicht gut. Und dann habe ich vor ein paar Wochen hier mal über Heilung gesprochen und davon, dass wir weiter beten sollen. Weil Gebet, glaube ich, nicht etwas ist, was so wirkt, wie wenn du einen Luftballon in der Hand hast und dann nimmst du eine Nadel und dann puff, ist das Problem sofort weg. Kann sein. Aber vielleicht, mir kam so das Bild vor Augen, ist Gebet auch Arbeit. Das bedeutet, festhalten, ausharren und den Berg nach und nach abtragen. Jedes Mal ein bisschen. Und durch dieses Abtragen, durch dieses Beten, werden unsere Muskeln gestärkt. Und bei meiner Mutter ist es jetzt so, und sie hat mir das gestern Morgen gerade nochmal geschrieben und gesagt, es ist wunderbar, mir geht es jetzt, wo wir immer dafür beten, ich bete jeden Tag morgens und abends für sie und wir telefonieren noch oft und beten gemeinsam, dass der Blutdruck runtergeht und er wird immer besser und die Zuversicht wird immer stärker und der Zweifel wird immer geringer. Und das ist eine Erfahrung, die ich einfach mit euch gerne teilen möchte. Dieses halte fest, mach weiter, trage den Berg ab. Es gibt zwei Arten von Zweifeln und Anfechtungen, mit denen wir zu tun haben. Das erste, das ist die Anfechtung von außen. Und gegen die, dass die kommt, kannst du erstmal gar nichts machen. Das ist eine Stimme, die dir einflüstert und sagt, sollte Gott wirklich gesagt haben, bringt doch eh nichts, lass es doch bleiben. Die zweite Art von Zweifel, das ist ein Zweifel, der in uns sitzt und für den wir uns selber entscheiden. Das ist Trägheit oder Unglaube. Das sitzt in uns, dass wir entscheiden zu sagen, ich höre jetzt auf. Ich kann das nicht mehr glauben. Ich bete nicht mehr. Ich gehe nicht mehr in die Gemeinde. Ich will nicht mehr. Oft ist es so, dass das eine Reaktion ist auf das Erste, wenn wir irgendwo den Einflüsterungen des Teufels glauben und dann entmutigt sind. Aber gegen diesen Unglauben, gegen diesen Zweifel sollen wir angehen. Jesus sagt, wacht und betet. Er sagt, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet, wenn ihr ungläubig seid, wenn du träge bist, wenn du das in deinem Herzen findest, dann sag doch einfach, nee, das will ich nicht. Den Gefallen will ich dem Teufel nicht tun. Ich kann mich doch wenigstens hinsetzen und dafür beten. Das kann ich machen, jeden Tag. Und ich glaube, das setzt diesen Prozess in Gang. Stück für Stück werden wir aufgebaut und der Berg abgebaut. Wenn wir vor einem Problem stehen, gibt's immer zwei Wege. Entweder der Berg schwindet oder der Glaube schwindet. Aber wir sollen uns entscheiden, dass der Berg schwindet und nicht der Glaube. Deshalb, wenn es uns geht wie Petrus, wenn wir anfangen zu sinken, wenn wir zweifeln, dann ergreif den Glauben, ruf sofort in Richtung Jesus. Halt mich. Dann hol dir zweitens Gebetsverstärkung und sag, Bruder, Schwester, bete für mich, ich gehe unter. Dann fliehe drittens von dem Ort der Versuchung, wo du schwach bist und sagst, hier bleibe ich nicht allein. Ich hol mir Hilfe. Und viertens, halt dir ein Wort Gottes vor Augen, kleb es dir an den Spiegel, schreib es dir auf, sprich es laut aus, welches Wort Gottes gilt dir jetzt, um deinen Glauben zu stärken. Also, die Wahrheit des neuen Menschen ist es, die Sünde, die Versuchung tritt immer noch an uns heran, aber sie ist nicht mehr unsere Herrin und wir nicht mehr ihr Sklave. Wir müssen nicht tun, was sie sagt, weil wir Jesus haben. Die alte Adamsnatur in uns ist noch da, aber auch die Christusnatur. Und es ist die Frage, wonach richten wir uns aus? Und dann begegnen wir wieder Paulus, der sagt, vor allen Dingen ergreift den Schild des Glaubens, mit welchem ihr auslöschen könnt, alle feurigen Pfeile des Bösen. Und da sehen wir wieder dieses Bild. Ergreifen. Die Rüstung, die hast du zwar, aber du musst sie auch anziehen. Der Schild, wenn der bei dir im Keller verstaubt, die Bibel, wenn sie bei dir im Regal verstaubt, das Gebet, wenn es nicht stattfindet, die Gemeinde, wenn du sie nicht besuchst, dann sind sie trotzdem stark und mächtig und wahr. Aber sie sind wirkungslos in deinem Leben, solange du sie nicht ergreifst. Und ergreifen können wir immer nur jetzt, in diesem Moment. Da können wir nicht sagen, ach, das mache ich morgen. Da können wir auch nicht sagen, ja, ich habe doch schon 10 Jahre lang dafür gebetet, ist nichts passiert. Jetzt ergreife den Schild des Glaubens. Er kommt, ist dir von Gott gegeben. Und sag das auch gegen deine Erfahrung, dass du sagst, ich schätze das aber so ein, die Erfahrung, die du dann anführst, ist wahrscheinlich die Erfahrung ohne Gott. Aber es geht ja darum, dass wir Erfahrungen mit Jesus sammeln. Und dann werden Dinge möglich, die unmöglich waren. Kurze Geschichte. Auf einer schmalen Mauer gingen einst Tatsache, Glaube und Erfahrung hintereinander her. Tatsache wandte sich weder zur rechten noch zur linken noch nach hinten, sondern schritt unbeirrt voran. Solange Glaube dahinter seinen Blick auf Tatsache gerichtet hielt, ging alles gut. Als er sich aber um Erfahrung zu sorgen begann und sich nach ihr umsah, verlor er das Gleichgewicht, fiel von der Mauer und die gute alte Erfahrung stürzte hintendrein. Das ist Petrus im Sturm. Tatsache ist, Christus ist auferstanden. Er lebt in mir und ich in ihm. Erfahrung sagt, das glaubst du doch wohl selber nicht. Wonach schauen wir? Ich lese uns noch einmal zum Schluss dieses schöne Wort aus der Lesung, 1. Petrus 1, Verse 3 bis 9. Bleibt in mir und ich in euch, das ist Johannes. 1. Petrus, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns neues Leben geschenkt. Wir sind neu geboren, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Und jetzt erfüllt uns eine lebendige Hoffnung. Es ist die Hoffnung auf ein ewiges, von keiner Sünde beschmutztes und unzerstörbares Erbe, das Gott im Himmel für euch bereithält. Bis dahin wird euch Gott durch seine Kraft bewahren, weil ihr ihm vertraut. Und so erfahrt ihr schließlich seine Rettung, die am Ende der Zeit für alle sichtbar werden wird. Darüber freut ihr euch von ganzem Herzen, auch wenn ihr jetzt noch für eine kurze Zeit auf manche Proben gestellt werdet und viel leiden müsst. So wird sich euer Glaube bewähren und sich als wertvoller und beständiger erweisen als pures Gold, das im Feuer gereinigt wurde. Lob, Ruhm und Ehre werdet ihr dann an dem Tag empfangen, an dem Christus für alle sichtbar kommt. Ihr habt ihn nie gesehen und liebt ihn doch. Ihr glaubt an ihn, obwohl ihr ihn auch jetzt nicht sehen könnt. Und eure Freude ist herrlich, ja grenzenlos, denn ihr wisst, dass ihr das Ziel eures Glaubens erreichen werdet. Die Rettung für alle Ewigkeit. Amen.